Willkommen zu deinem Podcast für Rechtswissen im digitalen Zeitalter. Mein Name ist Sue.
Und ich bin Ines.
Also setz die Kopfhörer auf, mach es dir gemütlich und begleite uns auf eine aufregende Reise durch die Welt des Rechts. Hallo und herzlich willkommen zu unserer weiteren Podcast-Folge. Diesmal mit einem Gast und einer Unscripted-Folge, in der wir nicht alleine sind. Und zwar haben wir heute den Rechtsanwalt Alexander Vielwert bei uns. Und Ines, magst du ihn vielleicht einmal vorstellen?
Ja, sehr gerne. Alexander, du hast in Jena Jura studiert, bist seit 2020 Rechtsanwalt und hast dein Interesse an gemeinnützigen Organisationen schon im Studium entwickelt. Und zwar hast du in einer großen deutschen studentischen Unternehmensberatung die Stabsstelle Recht geleitet und da das ganze System mit gemeinnützigen Organisationen einmal von innen betrachtet. Dein Berufseinstieg war dann auch im NPO-Recht und 2023, also im letzten Jahr, hast du dich selbstständig gemacht in deiner Kanzlei Vielwert Junginger mit deinem Kanzleipartner Linus Junginger. Du berätst Vereine, Genossenschaften, Stiftungen und Berufsverbände und ihr habt euch zum Ziel gesetzt, die Rechtsanwälte für die gute Sache zu sein. Alexander, habe ich irgendwas vergessen oder willst du noch was hinzufügen?
Nee, Ines, da war alles drin. Danke, Sue und Ines, erstmal für die Einladung. Genau, das bin ich, da hast du, glaube ich, alles mit erwischt. Ich bin Rechtsanwalt für die gute Sache, jedenfalls claimen wir das so und versuchen es natürlich auch zu leben und sind genau einfach in diesen Bereichen und Profitorganisationen, dritter Sektor, auch Privatschulen unterwegs. Also alles so das, was die Zivilgesellschaft letztendlich so zu bieten hat. Für die gute Sache letztlich.
Das hört sich sehr, sehr gut an. Und heute soll es ja um das Thema Anbauvereinigungen gehen. Das heißt, wir machen einen ganz kleinen Abstecher zum Thema Cannabis-Legalisierung. Das Thema Cannabis ist ja seit Jahren schon ein Thema. Aber diesmal geht es tatsächlich wirklich konkret um eine Teillegalisierung. Das heißt, wir haben es mit sehr, sehr spannenden Themen zu tun, wie zum Beispiel Cannabis-Anbauvereine oder auch Genossenschaften. Wir werden uns auch ein paar rechtliche Fragen zu der Gründung stellen. Aber bevor es so richtig losgeht, würden wir ganz gerne zum allerersten Mal eine Frage etablieren in unserem Podcast, den wir dann ab heute jedem einzelnen Gast stellen werden. Und Alexander, du darfst den ersten Schritt machen tatsächlich. Die Frage lautet nämlich, was war eigentlich dein Legal Nerd Moment? Was meinen wir damit? Es geht um den Moment, in dem du das erste Mal festgestellt hast, dass du dich für das Thema Recht begeistern kannst und so ein richtiger Jura-Nerd geworden bist. Also zum Beispiel kann das ein Ereignis sein, bei dem du so eine große Begeisterung für das juristische Thema hattest, dass du dich komplett damit befasst hast, recherchiert hast und da dich so richtig eingenördet hast. Ja, also es ging über das normale Maß hinaus. Vielleicht kannst du uns mal ganz kurz mitteilen, bevor es losgeht, was dein Legal Nerd Moment war.
Ja gut, Legal Nerd Momente habe ich jetzt eigentlich mittlerweile in der täglichen Arbeit, finde ich die immer wieder. Zum Glück, aber das liegt halt daran, dass ich jetzt das machen kann, was ich machen will. Ich glaube, mein erster richtiger Legal Nerd Moment war tatsächlich im Studium in dieser studentischen Unternehmensberatung, als sich einfach verschiedene Rechtsgebiete so zusammengefügt haben. Ja, ansonsten ist man immer unterwegs mit den Scheuklappen irgendwie nur im Gesellschaftsrecht oder gerade im Studium irgendwie ist man jetzt nur mit Schuldrecht unterwegs und sieht nur das und gerät da so ein bisschen in Schubladendenken rein. Und in diesem Verein, der war also eingetragener Verein, und auch gemeinnützig, da hat man so das erste Mal so einen Querschnitt quasi gehabt. Ja, auf der einen Seite war dann immer die Frage, was können wir vereinsrechtlich machen, was lässt da das Vereins-, das Gesellschaftsrecht zu? Auf der anderen Seite dann aber auch wieder, okay, wir sind aber gemeinnützig, das ist eine steuerrechtliche Frage. Und daraus ergeben sich wieder Grenzen der Gestaltung im Vereinsrecht. Das war so ganz spannend und aus diesen Grenzen heraus hat sich dann auch die Notwendigkeit ergeben, dass wir in dem Bundesverband, im Jason Network, wo ich dann die Stabsstelle Recht und so weiter, Ines hat das alles gesagt, geleitet habe, da haben wir dann auch die Notwendigkeit gesehen, dass wir eine Tochtergesellschaft gründen müssen des Vereins. Also der Verein hat quasi noch eine Tochter-UG, also sowas wie eine kleine GmbH, weil wir das aus Vereins- und gerade aus gemeinnützigkeitsrechtlicher Sicht gebraucht haben. Und das war wirklich so ein Legal-Nerd-Moment, weil ich da dachte, okay, jetzt kommt vereinsrechtlich rein, wie gründen wir eine Tochtergesellschaft? Dann GmbH-Recht kommt rein, wie muss die aufgebaut sein? Dann kommt Gemeinnützigkeitsrecht rein, wie müssen wir steuerrechtlich gucken, dass es da keine Überschneidung gibt, dass das alles sauber ist? Und dann gab es natürlich noch viele andere Fragen. Arbeitsrecht, weil es der Arbeitnehmer geben sollte, Datenschutzrecht, weil da natürlich viel zu tun war, allgemeines Vertragsrecht, weil diese UG, die Tochtergesellschaft, natürlich tätig werden sollte wirtschaftlich. Und dann dazu kam noch so, wenn wir vielleicht sagen, das, was im Studium fehlt, sind ja immer so die Soft Skills. Es kam dann noch dazu, eben nicht nur der Legal Nerd zu sein, der das Ganze irgendwie auf Papier aufbringt, sondern dann halt auch noch 300 Leute in der Veranstaltung davon zu überzeugen, beziehungsweise vorher schon den Vorstand, warum das notwendig ist, warum das gut ist und das denen dann auch noch alles zu erklären, aus diesem Legalese, aus dem Fach Chinesisch heraus, was jetzt eigentlich das Problem ist, weil dieses Motto haben wir schon immer so gemacht, das zieht halt nicht. Und da die Leute mitzunehmen und zu sagen, ey, wäre aber vielleicht besser, bevor wir irgendwie die Gemeinnützigkeit verlieren, wäre besser, weil das andere Vorteile für alle Beteiligten bringt. Und das quasi dann auch noch mit reinzunehmen in dieses ganze Rechtliche. Also ihr merkt, ich rede mich da voll rein, weil das war wirklich so der erste Legal-Nerd-Moment, wo ich gedacht habe, ey, das Studium Rechtswissenschaft hat mir das tatsächlich ermöglicht, da einfach diese Bandbreite zu sehen, nicht alles zu können, darum geht es ja nicht, aber diese Bandbreite zu sehen an Themen, die man eben mit abstecken muss und dann aber auch eben dieses Nerdige, da dann auch wirklich für einzustehen, den Leuten das zu vermitteln.
Ja, das hört sich sehr spannend an. Ich muss wirklich sagen, es eröffnet einem ja auch wirklich Welten, wenn man wirklich in der Lage ist, mal zu recherchieren und in einem bestimmten Bereich dann die einzelnen rechtlichen komplexen Probleme dann anzugehen. Und man hat dann so eine riesen To-Do-Liste. Also das ist wirklich ein Legal-Nerd-Moment. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal ins Thema. Es geht ja auch ein bisschen um das Thema Cannabis-Legalisierung. Aber Ines, vielleicht magst du mal die ganzen Leute mitnehmen, die letzte Woche unsere Podcast-Folge nicht gehört haben und deshalb nicht wissen, worum es geht. Und so ein bisschen erklären, was wird denn gerade überhaupt legalisiert, worum geht's eigentlich?
Genau, sehr gerne. Also, es geht heute unter anderem um das sogenannte Cannabis-Gesetz, nachdem eine Teillegalisierung von Cannabis verabschiedet wurde, vom Bundestag zuerst und jetzt auch ganz kürzlich vom Bundesrat. Erlaubt wird unter anderem das Mitführen von bis zu 25 Gramm Cannabis und der Privatanbau von bis zu 3 Pflanzen. Diese beiden Regelungen sollen ab dem 1.4. gelten. Wenn ihr da mehr Hinweise haben wollt, dann schaut gerne mal in unsere Shownotes. Da verlinken wir einen Artikel dazu, den wir geschrieben haben. Und auch natürlich die letzte Folge anhören. Da haben wir euch ganz konkret nochmal erklärt, worum es geht. Was aber auch geregelt wurde, und das soll ab dem 1.7. in Kraft treten, ist die Einführung von Anbauvereinigungen. Die wird auch so Social Clubs genannt, also Cannabis Social Clubs. Und darüber wollen wir heute mal mit Alexander reden, weil ihr habt eben schon gehört, er ist Experte auf dem Bereich NPO und kennt sich gut mit Vereinen und Genossenschaften aus. Deswegen direkt die erste Frage an dich, Alexander. Was ist denn eigentlich eine Anbauvereinigung? Was versteckt sich denn hinter diesem Begriff?
Ja, also das Cannabis-Gesetz, das legalisiert, das definiert das tatsächlich direkt im Gesetz, dass eine Anbauvereinigung ein Zusammenschluss ist von natürlichen Personen, die sich quasi zusammenschließen, um gemeinschaftlich dem ansonsten Eigenanbau erlaubten Anbau eben nachzugehen. Die wollen sich zusammenschließen, klar, weil das einfach Synergieeffekte bringt. Es kennt sich vielleicht nicht jeder mit dem Anbau einfach aus. Es hat nicht jeder die Flächen, nicht jeder die technischen Möglichkeiten, die es da ja auch durchaus braucht, um das auch ordnungsgemäß durchzuführen und letztendlich zielführend. Und deshalb gibt es eben jetzt die Möglichkeit, sich zusammenzuschließen mit vielen Einschränkungen in so einer Anbauvereinigung, um das eben gemeinschaftlich zu tun, diesen Eigenanbau.
Dann wäre direkt meine nächste Frage. Du hast jetzt gesagt, sich zusammenschließen. In welcher Art und Weise denn? Gründet man dann eine GmbH oder wie schließt man sich da zusammen?
Genau, also das Gesetz ermöglicht eigentlich nur zwei Rechtsformen. Ihr könnt das entweder als eingetragener Verein machen. Ja, also eingetragen, es gibt ja auch nicht eingetragene Vereine. Das funktioniert nicht. Das muss tatsächlich ein eingetragener Verein sein, also ein e.V., oder eine eingetragene Genossenschaft. Nur diese beiden Rechtsformen stellt der Gesetzgeber da zur Verfügung. Das heißt, entweder ihr gründet einen Verein, mit einem eingetragenen Verein, mit diesem Zweck eben eine Anbauvereinigung zu sein, oder halt eine Genossenschaft mit dem Zweck.
Und der Zweck, der findet sich ja meistens in der Satzung von den Rechtsformen wieder. Was sind es denn, also was gibt es denn da für große Anforderungen an diese Satzung und auch an die Erlaubnis? Also wann erlaubt mir sozusagen der Staat dann so einen Verein zum Anbau von Cannabis zu gründen?
Ja, da muss ich tatsächlich, da hole ich jetzt einfach mal aus. Also Vereinsrecht ist eigentlich wahnsinnig flexibel. Ja? Was ihr in einem Verein macht, könnt ihr grundsätzlich euch zu einem Zweck zusammenschließen, was auch immer ihr da machen wollt. Ob ihr jetzt eine Schützenbrüderschaft seid, ob ihr ein Fußballverein seid, ob ihr ein Verband seid, der sich im Katastrophenschutz organisiert, Feuerwehr, Rettungshunde, was auch immer es alles gibt. Da ist eigentlich das Gesetz, das Vereinsrecht sehr, sehr frei. Es darf halt nur nicht gegen Recht und Gesetz verstoßen, der Vereinszweck. Das ist vielleicht nochmal ein Spezialthema, gerade in dem Zusammenhang. Und jetzt ist aber, du hast es schon anklingen lassen, gibt es im Cannabisgesetz noch eine besondere Herausforderung. Und zwar braucht diese Anbauvereinigung eine Erlaubnis, dass die überhaupt tatsächlich als Anbauvereinigung dann Cannabis anpflanzen, also anbauen darf. Und diese Erlaubnis, das steht im Gesetz drin, die ist quasi zu versagen, wenn nicht die Satzung bestimmte Voraussetzungen erfüllt. Also der Gesetzgeber hat das irgendwie so negativ formuliert. Genauso gut hätte er sagen können, die Satzung muss die folgenden Punkte vorsehen, damit er eben die Erlaubnis bekommt, tatsächlich Cannabis anbauen zu dürfen. Ja? Und da ist ein Punkt, dass der Zweck dieser Vereinigung, also entweder des Vereins oder der Genossenschaft, ausschließlich eben der sein muss, gemeinsam Cannabis zum Eigenverbrauch bzw. zur Weitergabe von Anbaumaterial zu gründen. Das heißt, da gibt es eigentlich, es ist keine extra Rechtsform dieser Anbauvereinigung, sondern es ist ein Verein oder eine Genossenschaft mit diesem speziellen Zweck, eine Anbauvereinigung sein zu wollen und dann diese Erlaubnis zu bekommen.
Ist es dann also so, dass ich das Cannabis, was ich produziere in meiner Vereinigung, kann ich das einfach an jeden weitergeben? Also kann ich dann sozusagen einen To-Go-Shop Cannabis aufmachen oder was gibt es da für Beschränkungen?
Ja, das gerade nicht. Tatsächlich ist diese Anbauvereinigung nur für den Eigenverbrauch bzw. auch für den Eigenanbau zulässig. Ja? Also das Cannabisgesetz ermöglicht ja, dass ich selbst Cannabis für meinen Eigenverbrauch eben anbaue und wie gesagt, diese Anbauvereinigung ist einfach nur ein Zusammenschluss vieler, die das machen. Das heißt, es ist nicht möglich, dass dieser Verein dann hergeht und irgendwie Cannabis auf der Straße oder in einem Automaten oder sonst wie verkauft, sondern nur an die eigenen Mitglieder abgibt. Das ist möglich, ja, und dann gibt es noch so ein bisschen Besonderheit mit Anbaumaterial, also Vermehrungsmaterial, gibt es noch ein paar andere Feinheiten, aber auch das kann nicht an einem freien Markt irgendwie verkauft werden. Also nochmal, Grundidee ist oder auch die Einschränkung ist quasi, selbst angebautes Cannabis wird durch den Verein an die eigenen Mitglieder verkauft. Und es ist auch ganz spannend, dass das Gesetz da noch so ein bisschen eine Einschränkung macht. Es darf tatsächlich auch nur auf dem Gelände der Cannabis-Vereinigung, also der Anbauvereinigung, das verkauft werden an das andere Mitglied. Es dürfen auch keine Boten geschickt werden, dass irgendwie jetzt mein Schwager das Gras für mich abholt oder so, während nur ich Mitglied bin in der Anbauvereinigung. Auch das nicht, sondern es müssen sowohl die Vertreter des Vereins als auch die Mitglieder, die das quasi erwerben, vor Ort anwesend sein. Es muss dann nochmal der Personalausweis überprüft werden, dass das tatsächlich ein Mitglied ist, dass das tatsächlich eine berechtigte Person ist und vor allem auch, dass die Person über 18 sein ist. Also das vielleicht auch noch zu diesen satzungsmäßigen Anforderungen, die es da gibt. Es dürfen nur Mitglieder rein, die volljährig sind. Das muss in der Satzung drin sein tatsächlich, diese Einschränkung. Ansonsten gibt es wieder die Erlaubnis nicht. Und deswegen dann, quasi nur diese Abgabe vom Verein an die Mitglieder selbst vor Ort, also kein Shop, kein Verkehr mit Dritten, kein Verkauf an Dritte.
Und finanzieren tut sich der Verein dann auch genau darüber, dass er es an seine Mitglieder, kann er das an seine Mitglieder verkaufen oder ist es eine andere Konstellation, dass die Mitglieder zum Beispiel Beiträge zahlen? Weil wenn ich mir jetzt überlege, Cannabis anzubauen, vor allen Dingen in einer größeren Menge, dann habe ich ja erstmal Kosten, die entstehen, bevor ich überhaupt irgendwas verkaufen kann. Wie löse ich dieses Spannungsverhältnis auf?
Ja, also es gilt das Prinzip der Selbstkostendeckung, nennt sich das. Das heißt, es geht wirklich darum, auch nicht Gewinn zu erwirtschaften mit den Mitgliedern, sondern einfach nur die eigenen Kosten zu decken. Also auch wieder diese Idee dieses Eigenanbaus, da würde ich ja auch nur die eigenen Kosten decken. Und das kann ich tatsächlich auf zwei Wege machen, entweder indem ich es eben verkaufe an die Mitglieder und gucke, dass das aber nur die Kosten eben deckt. Oder ich kann auch eine Kombination machen mit Mitgliedsbeiträgen und sagen, es gibt Mitgliedsbeiträge um die laufenden Kosten, zum Beispiel die Pacht, wo ich es eben anbaue, Verwaltungskosten und so weiter, was ich alles haben werde. Um das zu tragen, kann ich Mitgliedsbeiträge erheben. Und dann sagt das Gesetz auch, dass sich die Mitgliedsbeiträge auch am Verbrauch bzw. am Konsum orientieren dürfen, sodass ich quasi über den Mitgliedsbeitrag dann auch den individuellen Verbrauch pro Mitglied berücksichtigen kann. Weil es kann ja durchaus Mitglieder geben, die eben nicht diese Höchstgrenze von 50 Gramm im Monat ausreizen. Andere reizen die aus, dann sollten die natürlich auch unterschiedlich viel bezahlen. Also das ist möglich und das ist auch die einzige Möglichkeit der Finanzierung. Denn es ist ausdrücklich ja generell im Cannabis-Gesetz verboten, irgendwelche Werbeleistungen, irgendwelche Sponsoring-Maßnahmen oder sonst was zu betreiben mit Cannabis. Das heißt, es wäre jetzt auch nicht möglich, dass irgendwie der Verein, die Anbauvereinigung nochmal Einnahmen generiert aus einer Werbung von irgendwem anderes in Zusammenhang mit Cannabis. Das ist also nicht Ziel und Zweck. Ziel und Zweck ist wirklich nur, es einer Vielzahl von Leuten eingeschränkt zu ermöglichen, ihren Eigenanbau mit Synergieeffekten einfach gemeinsam zu betreiben. Und weil ich jetzt schon gesagt habe, eine Vielzahl von Leuten, das Gesetz sagt auch, so ein Verein darf maximal 500 Mitglieder haben. Das finde ich auch spannend. Und ich weiß nicht, ob ich deine Fragen jetzt vorwegnehme, Ines, aber ich sage es einfach an der Stelle. Also maximal 500 Mitglieder dürfen rein, die müssen alle volljährig sein. Und wir hatten es ja schon kurz angesprochen, diese maximale Abgabemenge, habt ihr, glaube ich, im anderen Podcast der Vorherwoche auch schon drin, 50 Gramm im Monat. Und es ist nicht erlaubt, dass ein Mitglied in mehreren Anbauvereinigungen Mitglied ist. Also man darf nur in einer Anbauvereinigung Mitglied sein. So werden natürlich auch die Höchstgrenzen eingehalten. Und übrigens, das vielleicht letzter Satz, abseits von deiner Frage, ist noch, dass der Gesetzgeber geht in seiner Gesetzesbegründung beziehungsweise auch in den Rückfragen, in den Stellungnahmen davon aus, dass es bis zu 3000 solcher Anbauvereinigungen geben wird. Der Gesetzgeber geht also davon aus, mehr wird es nicht geben. Da kann man sich ja hochrechnen, was er denkt, wie viele Leute da quasi Cannabis tatsächlich eigen anbauen wollen. Aber das ist so die Grenze, die der Gesetzgeber erwartet und ein paar gibt es ja jetzt auch schon.
Ja, das ist auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Jetzt wäre meine Frage dann in dem Zusammenhang noch, wer kontrolliert das eigentlich? Also wenn ich jetzt sage, ich wohne in Berlin und möchte in Berlin eine Anbauvereinigung gründen, wer ist da meine Aufsichtsbehörde, wenn man so will?
Ja, die Umsetzung, also letztlich die Verwaltung des Gesetzes und damit auch die Anbauvereinigung ist Ländersache. Deswegen musste das ganze Ding ja durch den Bundesrat, deswegen gab es ja so viel Widerspruch im Bundesrat. Auch war in diesem Anhörungsverfahren auch ein Riesenpunkt, ja, wie sollen wir das denn alles kontrollieren? Und das sind ja alles Aufwände, die da auf uns zukommen und so weiter. Das heißt, es ist Ländersache und die Länder müssen organisieren, welche Behörde letztendlich dafür zuständig ist. Es wird jedenfalls nicht das Vereinsregister sein, weil das Vereinsregister sagt ja nur, ist der Zweck zulässig und er ist zulässig nach dieser Anbauvereinigung, solange diese Erlaubnis vorliegt. Und nutze ich direkt die Frage, um das zu erklären, was ich vorher gesagt habe, dass es ja schon ein paar gibt. Es gibt tatsächlich schon ein rundes Dutzend nicht Anbauvereinigungen, sondern Vereine, die quasi das Ziel haben, so eine Anbauvereinigung zu werden. Und da lasse ich jetzt einfach den Legal Nerd raushängen, indem ich das einfach kurz so mit reinhaue. Ja, sehr gerne. dafür sind wir ja da, ne? Gab es ein Urteil aus München, wo das Amtsgericht, also das Vereinsregister, gesagt hat, ja, ihr könnt jetzt gar nicht ins Vereinsregister eingetragen werden, weil euer Zweck, Cannabis anzupflanzen oder anzubauen, verstößt ja gegen das Gesetz, weil das verboten ist. Ja? In der Satzung selbst dieses Vereins stand aber drin, sie wissen, dass es aktuell verboten ist und es ist quasi in Erwartung der Legalisierung des Anbaus und bis dahin betreiben die letztendlich Lobbying für die Legalisierung von Cannabis und des Anbaus. Und deswegen hat das Gesetz, also nicht das Gesetz, sondern das Oberlandesgericht dann in der Beschwerdeinstanz auch gesagt, ja, der ist eintragungsfähig, weil es ist ganz klar, das ist quasi so eine Art Reservezweck beziehungsweise vorübergehender Zweck, erstmal nur diese Lobbyarbeit und sobald dann das Gesetz durch ist, wollen die eine Anbauvereinigung werden. Wobei jetzt natürlich diese Vereine, die damit sehr früh dran waren, vor der Herausforderung stehen, jetzt müssen sie diese ganzen satzungsmäßigen Anforderungen erfüllen für die Erlaubnis. Das heißt, da werden jetzt etliche erst nochmal Satzungsänderungen vornehmen müssen und eventuell auch Zweckänderungen, um eben diese Details abfangen zu können.
Ja, das ist auf jeden Fall, wie gesagt, sehr spannend und damit möchte ich schon mal zu Sue überleiten, denn wir haben uns auch ganz grundlegende Fragen zum Verein und zum Vereinsrecht gestellt, die vielleicht für unsere Hörer spannend sein könnten, die jetzt überlegen, jetzt direkt eine Anbauvereinigung im Anschluss an diese Podcast-Folge zu gründen. Deswegen, liebe Sue, du hast das Wort.
Genau. Also ganz spannend zu sehen, was da alles so mit drin hängt, worauf man achten muss. Aber stellen wir uns einfach vor, ich möchte jetzt eine Anbauvereinigung gründen und damit vielleicht auch eine von den 1000 Anbauvereinigungen werden und tatsächlich damit anfangen, auch Cannabis anzubauen. Wie gehe ich da vor? Also wie gründe ich jetzt wirklich Schritt für Schritt diesen Verein? Kann ich das online machen? Muss ich zum Notar? Alexander, vielleicht kannst du uns so ein bisschen an der Hand nehmen und sagen, was ist jetzt eigentlich der erste Schritt?
Ja, dann nehme ich euch jetzt einfach mal mit weg von der Anbauvereinigung, ganz allgemeines grundsätzliche Vereinsrecht. Ja, ist ja auch interessant. Also, wie wird ein Verein gegründet? Erstmal schließen sich Leute oder finden sich Leute zusammen, die ein gemeinsames Interesse verfolgen, einen gemeinsamen Zweck verfolgen. Ja, grundsätzlich müssen es mindestens 3 sein, wenn der Verein eingetragen werden soll. Das brauchen wir für die Anbauvereinigung, müssen es mindestens 7 Leute sein, die sich letztendlich auf einen Zweck einigen. Und dann sich eine Satzung geben. In der Satzung steht dieser Zweck drin, in der Satzung steht drin, wer diesen Verein, diese Vereinigung vertreten soll nach außen, ja, also wer im Rechtsgeschäft auftreten soll, das ist dann der Vorstand und der Rest der Mitglieder, die sind in der Mitgliederversammlung und da legt man dann eben noch so fest, wie wird die Mitgliederversammlung einberufen, wie erfolgt die, wie findet die statt und noch so ein paar andere Detailregelungen, welche Aufgaben, Pflichten hat der Vorstand. Das sind alles so Detailfragen, die man dann einfach klärt, so eine gewisse Aufbau- und auch Ablauforganisation des Vereins. Da schreibt man sich alles in den Grundzügen jedenfalls in die Satzung rein. Und diese 7, gehen wir jetzt von mindestens 7 Personen, das müssen nicht nur natürliche Personen sein, das können, also beim normalen Verein, können das auch andere juristische Personen sein, also andere Vereine oder GmbHs, die können sich auch in einem Verein zusammenschließen. Man kennt das als Verband, als großen Bundesverband, da sind auch lauter Ortsverbände zum Beispiel drin als Mitglieder. Das grundsätzlich im Verein, das funktioniert bei der Anbauvereinigung nicht, da können nur natürliche Personen drin sein. Also grundsätzlich im Verein 7 Mitglieder, letztendlich die sich dann in der Gründungsversammlung darauf einigen, dass das die Satzung sein soll, der sie sich zukünftig unterwerfen. Die müssen diese Satzung dann auch unterschreiben, um zu sagen, ja, das ist tatsächlich unser Wille. Und dann sind die schon in ihrer ersten Mitgliederversammlung drin und müssen den Vorstand wählen. So, das ist alles so komplett, ohne dass da irgendjemand vom Staat quasi mitmischt. Dann geht es aber weiter, wenn der Verein eingetragen werden soll, und das muss er ja bei unseren Anbauvereinigungen, dann muss der gewählte Vorstand diesen Verein anmelden beim zuständigen Vereinsregister. Das Vereinsregister wird immer durch das Amtsgericht am Ort, also am Sitz des Vereins geführt, da muss der hingehen und den quasi anmelden. Diese Anmeldung, die muss öffentlich beglaubigt sein. Das heißt, das ist nicht wie bei einer GmbH-Gründung, da muss man ja zum Notar und der liest dann immer den Gesellschaftsvertrag komplett vor oder wer ein Haus gekauft hat, den kompletten Kaufvertrag wird da immer vorgelesen, weil das eine Beurkundung ist. Ja, ich hole das jetzt einfach mal aus in diesem Legal Nerd Podcast. Die Zielgruppe, glaube ich, passt ja ganz gut. Das ist eine Beurkundung, wo es darum geht, den tatsächlichen Willen zu ermitteln. Deswegen liest der Notar immer alles vor und fragt dreimal nach, ob man das alles verstanden hat. Die öffentliche Beglaubigung ist einfach nur ein Abgleich, dass die Person, die das Ding unterschreibt und da ist, auch tatsächlich die Person ist, die sie vorgibt zu sein. Das heißt, da wird einfach nur beglaubigt, dass die Unterschrift von dem stammt, der sagt, dass er ist. Also er muss Personalausweis oder Reisepass vorgezeigt werden und dann vor den Augen der beglaubigenden Person unterschrieben werden. Ob das alles richtig ist, was da drin steht und ob das alles sinnvoll ist, hat er gar nicht zu prüfen. Und da muss ich jetzt auch mal ausholen, bei dieser öffentlichen Beglaubigung ist also immer Sache der Notare. Notare machen das immer. Es gibt sehr viele Notare, die verstehen ihre Aufgabe da auch ein bisschen weitläufiger und schauen dann auch tatsächlich in die Satzung rein, schauen nochmal, ob das alles so durchgehen wird beim Vereinsregister, ob das alles so richtig ist. Letztendlich ist das in dem Fall eigentlich gar nicht unbedingt die Aufgabe des Notars und dafür wird er auch gar nicht bezahlt. Ja, der bekommt er irgendwie, ich weiß nicht, wie viele, ich glaube 70 Euro maximal sind das für die Beglaubigung, ich glaube eher so 30. Da ist keine große Beratung drin, ehrlich gesagt. Aber es gibt eben Notare, die machen das als Servicegedanken und das ist ja auch schön so. Weshalb ich das nochmal sage, es müssen nicht immer Notare sein, es kommt aufs Bundesland an. In Hessen zum Beispiel gibt es sogenannte Ortsgerichte, die sind mit einem ehrenamtlichen, meist pensionierten Bankmitarbeiter besetzt, der dann einmal in der Woche da vor Ort sitzt. Gerade in kleineren Gemeinden ist das halt einmal die Woche 2 Stunden, sitzt der da zur Beglaubigung. Ja, der macht nichts anderes, der kann auch gar nicht inhaltlich dazu beraten, darf er auch gar nicht, sondern der macht wirklich nur Personalausweis, okay, Unterschrift, alles klar, passt. Und macht dann sein öffentliches Siegel drauf. Das gibt es in Baden-Württemberg auch sowas. Ich weiß nicht, ob es in den anderen Bundesländern, muss man mal schauen. Das würde also reichen für diese öffentliche Beglaubigung. So, jetzt habe ich weit ausgeholt. Ich will den Legal Nerd raushängen lassen. Das ist also die öffentliche Beglaubigung, die es braucht. Sehr gut. Diese, genau, ich komme jetzt wieder zurück. Genau, so die Anmeldung, die ist dann öffentlich beglaubigt quasi, geht dann zum Vereinsregister am Amtsgericht und die prüfen dann, ob die Mindestinhalte der Satzung erfüllt sind. Und da geht es um die Mindestinhalte, die das bürgerliche Gesetzbuch vorsieht. Ja, also reines Vereinsrecht. Nichts mit der Anbauvereinigung. Die machen keine Erlaubnis oder sonst irgendwas. Da geht es nur um Vereinsrecht. Die prüfen das und wenn das alles erfüllt ist, dann wird man ins Vereinsregister eingetragen und mit der Eintragung, erst mit der Eintragung ist dieser Verein tatsächlich letztendlich wirklich existent und rechtsfähig. Zwischenstufen ist wieder ein bisschen spezieller Gesellschaftsrecht, kann man auch drüber reden, lasse ich jetzt. Dann jedenfalls ist der Verein da und dann kann man loslegen und quasi die Erlaubnis beantragen.
Ja, das klingt ja schon noch ein paar Schritten, die man auf jeden Fall auf sich nimmt, aber kann ja tatsächlich auch relativ schnell gehen, oder? Also wie sind deine Erfahrungen damit? Wie lange dauert es eigentlich, diesen Prozess zu durchlaufen?
Das, ja, juristische Antwort, kommt drauf an. Es kommt komplett auf den Verein drauf an. Wenn das eine umfangreiche, schwierige Satzung ist, dann wird es natürlich erstmal lange dauern, bis man sich auf eine Satzung geeinigt hat, die auch irgendwie halbwegs zukunftstragfähig aussieht. Der Knotenpunkt, der Flaschenhals ist definitiv aber die Eintragung im Vereinsregister. Und da kommt es auch drauf an, auf den Ort einfach, wo man ist. Wenn das hier das kleine Amtsgericht um die Ecke ist, in den ich mich eintragen lassen möchte, geht das vielleicht ziemlich schnell, weil die wenige Vereine haben. Wobei man da auch sagen muss, dass da die Register gerichtet, da wird nicht nur das Vereinsregister geführt, sondern halt auch die anderen, das Handelsregister, wo GmbH-Eintragungen reinkommen und so weiter. Das heißt, die haben halt auch wieder viel zu tun. Das kann hier um die Ecke quasi entweder positiv oder negativ sein. Dann gibt es sehr große Vereinsregister wie das in Berlin natürlich, also am Amtsgericht Charlottenburg. Da sind viele Rechtspfleger damit beschäftigt, quasi alleine nur die Vereine zu betreuen. Die sind natürlich spezialisiert, das heißt, bei denen geht es schneller, wenn die erstmal im Prozess drin sind. Aber da ist die Warteschlange oder der Aktenstapel, der Eingangsstapel natürlich größer, weil sie mehr zu tun haben. Kurzum, so roundabout aus der Erfahrung, würde ich mal zwischen 2 und 6 Wochen, das ist so ein Daumenwert, nagelt mich nicht drauf fest, kommt immer drauf an, kann auch passieren, dass jetzt bei diesen, gerade bei den Anbauvereinigungen, die Vereinsregister erstmal genauer drauf schauen, sich vielleicht auch rausnehmen, die Anforderungen des Cannabisgesetzes auf einmal zu prüfen. Das weiß man halt nicht. Ja? Es gibt auch Vereinsregister, die prüfen auf einmal das Gemeinnützigkeitsrecht, was überhaupt nicht deren Sache ist, aber anderes Problem. Also so 2 bis 6 Wochen würde ich schon mal mit einplanen, je nach Ort und natürlich, wie gut die Satzung einfach vorbereitet ist, dass die Mindestinhalte, die das Vereinsrecht vorsieht, halt auch einfach drin sind und dass die Anmeldung ordentlich gemacht ist. Da gibt es leider auch immer wieder einfach Hickhack. Ja.
Ja, das ist ja schon mal eine gute Richtung. Also 2 bis 6 Wochen oder vielleicht einfach mal mit 2 Monaten rechnen, dann ist es vielleicht tatsächlich doch eigentlich recht machbar. Und ich hätte mich jetzt noch gefragt, welche Anforderungen gibt es eigentlich an die Gemeinnützigkeit? Also wenn ich einen gemeinnützigen Verein gründen möchte, ist das ein anderer Verein? Ist das eine andere Rechtsform? Wie funktioniert das Ganze?
Ja, das ist tatsächlich schwierig. Also was heißt schwierig? Das ist so dieser Legal-Nerd-Verknüpfungsmoment, sage ich jetzt mal. Weil es gibt keine extra Rechtsform für gemeinnützige Organisationen. Die gibt es einfach nicht. Ja? Im Ausland haben wir die, da gibt es so B-Corps, da gibt es also ganz verschiedene Sachen. Das haben wir hier nicht. Wir haben in Deutschland, das kann man glaube ich in dem Legal-Nerd-Podcast sagen, eine Trennung auch nach Rechtsgebieten. Ja? Das Vereinsrecht ist halt Gesellschaftsrecht, ist Zivilrecht. Gemeinnützigkeitsrecht ist im Kern eine steuerrechtliche Frage, weil es darum geht, ob eine Organisation steuerbefreit bzw. steuerbegünstigt ist. Klar, da hängt noch viel anderes immer mit dran bei den Gemeinnützigen, aber im Kern ist es eine steuerrechtliche Frage. Das heißt, das Zivilrecht, das Gesellschaftsrecht, das macht das Vereinsregister. Und die Frage der Gemeinnützigkeit ist eine Frage des Steuerrechts, also des Finanzamts. Und die beiden haben ja erstmal nichts miteinander zu tun. Das heißt, ich mache einen Verein und im Idealfall sagt danach das Finanzamt, okay, dieser Verein ist tatsächlich, hat einen gemeinnützigen Zweck, verfolgt, also tatsächlich die Geschäftsführung macht auch gemeinnützig, der ist jetzt auch steuerbefreit. Das wäre eigentlich so Idealfall. In der Praxis ist es aber so, dass das immer Hand in Hand geht. Ja? Schon bei der Satzungsgestaltung muss ich natürlich darauf aufpassen, dass ich im Vereinsrecht, in meiner Satzung, die gemeinnützigen Zwecke bzw. die anderen Anforderungen, die die Abgabenordnung da an mich stellt, mit erfülle. Das heißt, da fließt das Steuerrecht schon ins Gesellschaftsrecht mit rein. Das habe ich an sehr, sehr vielen anderen Stellen in der Praxis auch immer wieder. Aber da sieht man es ganz, ganz plastisch. Und da kommt ja auch mein Legal Nerd-Moment her, wo man das dann so ein bisschen merkt und begreift. Und da dann aufpasst, dass man quasi im Gründungsprozess schon mit dem Satzungsentwurf schon zum Finanzamt geht und sagt, wenn wir diesen Verein gründen sollten mit dieser Satzung, würdet ihr den dann als gemeinnützig anerkennen? Ja? Und das machen die Finanzämter im Regelfall auch, weil ansonsten hast du das Problem, du gründest deinen Verein in der Hoffnung, dass der gemeinnützig ist, gehst dann zum Finanzamt und sagst, okay, ist der jetzt gemeinnützig? Und dann sagen die, nö, Satzung passt nicht. Dann musst du die Satzung wieder anpassen. Also deswegen gibt es da schon so ein bisschen eine Verquickung. Da könnte man auch noch viel tiefer reingehen. Also um auf die Frage zurückzukommen, es ist keine eigene Rechtsform, es ist ein normaler Verein. Aber das Steuerrecht hat sehr starken Einfluss auf die Satzung des Vereins und vor allem auch auf die Tätigkeit des Vereins.
Ja, richtig. Also steuerlich muss ich ja wahrscheinlich auch als Unternehmerin dann Entscheidungen treffen. Aber wie wirtschaftlich darf ich eigentlich handeln? Also darf ich Gemeinnützigkeit und Wirtschaftlichkeit verbinden oder habe ich da ganz, ganz strenge Einschränkungen jetzt gerade während der Cannabis-Legalisierung, wo man ja auch so ein bisschen vorsichtig ist am Anfang, auch aus rechtlicher Sicht? Welche Einschränkungen habe ich denn aus wirtschaftlicher Sicht oder unternehmerischer Sicht?
Ja, vielleicht müssen wir eine Frage vorab klären, um das nicht zu vermischen. Ist natürlich die Frage, kann so eine Anbauvereinigung überhaupt gemeinnützig sein? Das ist ja vielleicht die spannende Frage, die dahinter steht. Und da hätte ich jetzt meine Bedenken, dass die Anbauvereinigung tatsächlich gemeinnützig sein kann, weil da braucht man halt so einen ideellen, also einen steuerbegünstigten Zweck. Die stehen in der Abgabenordnung drin, was es da gibt. Und da müsste man jetzt ziemlich kreativ werden, da was zu finden, warum das jetzt der Allgemeinheit nützen soll. Noch dazu haben wir hier die Hürde, dass im Gemeinnützigkeitsrecht immer das Selbstlosigkeitsgebot gilt. Das heißt, es darf nicht für Vorteile der Mitglieder gehandelt werden. Und wir haben ja schon gesagt, diese Anbauvereinigung, das ist ja letztendlich nur ein Zusammenschluss der Leute, die es ansonsten als Eigenanbau machen würden. Von daher ist es da schon schwierig, überhaupt die Gemeinnützigkeit herbeizuführen. Hätte ich jetzt Bedenken zu definitiv, wird es aber definitiv auch Diskussionen und Überlegungen zu noch geben, jetzt wo das Ding tatsächlich durch ist. Deswegen gehe ich mal weg von der Anbauvereinigung, beantworte deine Frage gerne, aber unabhängig von der Anbauvereinigung. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu nerdig werde, weil das war mein Promotionsthema. Ja, die wirtschaftliche Betätigung von Vereinen und BGH-Kita-Beschlüsse und so weiter. Ich versuche es mal auf den aktuellen Stand runterzubrechen. Grundsätzlich sagt das Gesetz, dass ein Verein nur dann eingetragen werden kann und damit Rechtsfähigkeit erlangt, wenn er nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist. Also eigentlich Verein, kein Wirtschaftsbetrieb. Dann gab es immer dieses Nebentätigkeitsprivileg, wo es hieß, ja, aber wenn der Sportverein quasi nochmal Bratwürste verkauft beim Turnier, das hat nichts mit dem Sport zu tun jetzt, ja, ist vielleicht auch eher kontraproduktiv, weiß ich nicht, betreibt keinen Sport, jedenfalls kein Fußball. Aber trotzdem muss es dem Verein ja irgendwie möglich sein, quasi Gelder zu erwirtschaften, die dann wieder reinvestiert werden in den Sport. Das jetzt mal so ganz aufs Grundsätzliche runtergebrochen. Das war so das Nebentätigkeitsprivileg. Dann gab es große Diskussionen in Berlin vor einigen Jahren. Da kam ein Promotionsthema, also damit wurde das eigentlich erledigt dann. Wo die Frage war, Kindergärten, gemeinnützige Kindergärten in der Rechtsform eines Vereins. Bei denen, also die tatsächlich jetzt nicht so die Elterninitiative, in der ich auch selbst drin war mit meinen Kindern von irgendwie 10 Mitgliedern und 10 Kindern, sondern wirklich große Trägervereine, ja, mit Hunderten von Kindern, wo die Mitglieder gar nicht mehr unbedingt Eltern sind, sondern halt einfach nur als Träger zur Verfügung stehen, damit es überhaupt die Kita gibt. da muss man ja eigentlich sagen, naja, natürlich ist so eine Kita, vor allem ab einer gewissen Größe, ein Geschäftsbetrieb, ja, der hat Personal, der hat Einkauf, der hat ein Geschäftsrisiko, ob er die Plätze, ob er Zuschüsse bekommt, ob er die Plätze losbekommt, wobei das jetzt weniger ein Problem ist heutzutage. Das heißt, klar ist das ein Wirtschaftsbetrieb und deswegen sollten diese Vereine tatsächlich gelöscht werden aus dem Vereinsregister wegen der sogenannten Rechtsformverfehlung, weil die als Verein wirtschaftlich tätig waren, weil das die Haupttätigkeit war. Kurzum, letztendlich hat der BGH, der Bundesgerichtshof, gesagt in seinen Kita-Beschlüssen, dass ein Verein sich aber dann wirtschaftlich betätigen darf, auch im Hauptzweck, in der Haupttätigkeit, wenn die Tätigkeit letztendlich wieder einem ideellen, also einem nicht wirtschaftlichen Zweck dient. Voraussetzung dafür ist definitiv, dass keine Gewinne ausgeschüttet werden. Ja? Und dann ist eben die Frage, was ist der dahinterliegende ideelle Zweck? Und bei Kindergärten kann man ganz klar sagen, naja, Förderung von Erziehung und Bildung, Kinder-Jugendhilfe und so weiter. Das ist ein ideeller Zweck, dem die sich verschrieben haben. Und da merkt man übrigens auch wieder die Verquickung mit dem Gemeinnützigkeitsrecht, weil der BGH gesagt hat, wenn ein Verein gemeinnützig ist, dann indiziert das schon, dass dann ideeller, also nicht wirtschaftlicher Zweck dahinter steht. Das wurde dann immer ein bisschen falsch wiedergegeben. Es ist nur eine Indizwirkung. Warum sagt der BGH das? Weil man es sich damit relativ einfach macht. Weil gemeinnützig wird sowieso nur anerkannt, wer erstens einen steuerbegünstigten Zweck verfolgt. Das heißt, das wird ja schon ideeller sein, irgendwie, der dahinter steht. Und zweitens haben wir ja das schon angesprochene Selbstlosigkeitsgebot, das im Gemeinnützigkeitsrecht Gewinnausschüttungen an die Mitglieder sowieso verbietet. Das heißt, zwei Fliegen mit einer Klappe und deswegen können wir sagen, okay, wenn ein Verein gemeinnützig ist, können wir davon ausgehen, dass er sich stark wirtschaftlich betätigen darf, ohne die Rechtsform zu verfehlen. Das ist jetzt also wirklich grob und knapp zusammengefasst. Und das ist jetzt so der aktuelle Stand, den wir haben. Ja? Heißt aber nicht unbedingt, dass sämtliche Vereine gemeinnützig sein müssen, um sich wirtschaftlich zu betätigen. Es geht darum, was quasi die Haupttätigkeit dieses Vereins ist. Ja.
Genau, vielen Dank. Wir reißen die Themen ja auch nur ein bisschen an, um so Interesse zu wecken, vielleicht auch mal, um das Thema einfach interessant zu gestalten, verständlich zu machen. Man hat ja nicht immer diesen Legal-Nerd-Moment, gerade wenn man jetzt nicht aus der Jura-Bubble kommt, hat man ja sehr oft den Nachteil, dass man so viele Normen und so viele komplexe Fragen und so weiter hat und gar nicht weiß, wo fange ich eigentlich an. Deswegen ganz wichtig auch nochmal, natürlich sind deine Kontaktdaten bei uns in den Shownotes verlinkt. Dementsprechend, wenn die Leute Fragen haben oder sagen, ich möchte jetzt unbedingt mehr über die Wirtschaftlichkeit erfahren, dann wende ich mich direkt an den Alexander. Deswegen genau an dieser Stelle vielleicht erstmal vielen Dank zum Thema Verein und kommen wir mal zum Thema Genossenschaften. Wir erwähnen ja beide Begriffe immer so in einem Atemzug, aber was sind eigentlich die Unterschiede? Ines, vielleicht magst du mal so ein bisschen in das Thema einführen.
Ja, genau. Also viel einführen kann ich da selber auch gar nicht, aber wir haben das ja oben einmal schon angesprochen, als wir über die Anbauvereinigung gesprochen haben und gesprochen haben darüber, in welcher Rechtsform diese existieren können. Und da hast du gesagt, die eingetragene Genossenschaft wäre zum Beispiel eine Alternative zum Verein. Was ist denn überhaupt eine eingetragene Genossenschaft und wie unterscheidet sich eine Genossenschaft von einem Verein?
Ja, schon im Grundsatz tatsächlich. Da können wir wunderbar anknüpfen an das, was wir gerade gesagt haben. Erstmal gerne natürlich zum Verein immer Fragen her. Ich rede da auch gerne einen ganzen Podcast und einen ganzen Tag lang drüber. So, wir haben jetzt in diesem Nebensatz, in dieser Frage der Wirtschaftlichkeit des Vereins, haben wir schon gesagt, der darf eigentlich nicht auf den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet sein. Die Genossenschaft ist eigentlich genau das Gegenteil. Die Genossenschaft sagt, da schließen sich Leute zusammen, die sich durch einen gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb quasi letztendlich gegenseitig fördern. Also da sollen die Mitglieder, die heißen nicht Genossen, die heißen Mitglieder, gefördert werden, indem die Genossenschaft einen Geschäftsbetrieb unterhält, der durch seine Tätigkeit die Mitglieder schon fördert. Wenn ich das so erzähle, kann sich immer keiner was darunter vorstellen. Deswegen nehmen wir einfach mal das Beispiel Edeka. Ja, die sind mittlerweile ein bisschen anders aufgebaut. Edeka kennt aber jeder, steht für Einkaufsgenossenschaft der Kaufleute. So, daher kommt Edeka, wenn ihr mal in einem Bewerbungsgespräch gefragt werdet. Wie funktioniert Edeka? Ganz einfach. Wenn ich als einzelner Krämer, so hießen ja die Einzelkaufleute früher mal, wenn ich als einzelner Krämer ja, aus meinem Tante-Emma-Laden zum großen Produzenten gehe und Waren einkaufe für meinen Laden, ja, Dann habe ich im Normalfall eine ziemlich, also aus Sicht des Produzenten, eine ziemlich geringe Menge, die ich da abnehme. Ja, wenn ich jetzt einen großen Milchproduzenten habe irgendwie, der hat da LKW an LKW auf dem Hof stehen mit Molkereierzeugnissen und ich hätte jetzt gerne 5 Tetrapacks, damit ich die verkaufen kann bei mir im Tante-Emma-Laden, dann werde ich ziemlich viel bezahlen dafür. Und das ist ja auch Grundprinzip der Wirtschaft einfach, Angebot und Nachfrage. Und wenn ich viel nachfrage, dann habe ich auch einen geringeren Preis. Ja, Mengenrabatt kennen wir alle. Und diesen Mengenrabatt erziele ich eben, wenn ich eine größere Menge abnehme. Weil der Produzent wird es ja los, jetzt wird es ein bisschen zu BWL-lastig. Also, wie funktioniert dann die Edeka? Die Edeka geht jetzt her, und bitte, das ist jetzt keine Werbung für Edeka, auch wenn die immer schöne Werbung hat zu Weihnachten, sondern für die vielen anderen Genossenschaften, die es auch gibt. Nur Edeka ist ein so ein Begriff. Genauso auch BayWa, ja, da geht es um Landwirtschaft quasi, Produkte und so weiter. Gibt viele von. Gibt ja auch Banken, funktionieren ein bisschen anders. Also Volks- und Raiffeisenbank, da kommt ja das Genossenschaftswesen tatsächlich her. Aber jetzt wollen wir nicht zu historisch werden. Also weiter an diesem Beispiel einer Edeka. Gehen weg von der Marke, sagen, wofür steht, nämlich für eine Einkaufsgenossenschaft. In dieser Einkaufsgenossenschaft schließen sich jetzt viele Krämer zusammen. Jeder braucht 6 Tetrapacks. Ja? Jetzt sind das, keine Ahnung, 100 Krämer, die sich da zusammengeschlossen haben. Dann brauchen die insgesamt, jetzt Achtung, Judix und Calculat, aber es dürften 600 Tetrapacks sein. Das ist schon mal ein bisschen mehr. Ja? Mit 600 Tetrapacks habe ich vermutlich bei meinem Produzenten einen geringeren Preis pro Tetrapack, als wenn ich jetzt nur 6 kaufe. Jetzt geht also die Einkaufsgenossenschaft zum Produzenten hin und sagt, verhandeln wir mit mir mal einen Preis über 600 Tetrapack Milch, ja, große Menge, will ich einen Mengenrabatt, kaufe ich günstiger ein. Das erstmal auf Seite der Genossenschaft. Und jetzt wird das eigentlich Spannende, jetzt hat ja diese Genossenschaft, also die Einkaufsgenossenschaft, erstmal Milch zu einem günstigeren Preis, als der Einzelne beim Produzenten bekommt. Jetzt gehen die einzelnen Krämer hin und kaufen ihre jeweils 6 Tetrapacks von der Genossenschaft ab. Und die Genossenschaft will in diesem Innengeschäft, in diesem Mitgliedergeschäft keinen Gewinn erzielen. Die wollen ihre Kosten decken, das ist alles fein. Die wollen da aber keinen Gewinn erzielen. Das heißt, sie geben den zum möglichst günstigen Preis weiter an die einzelnen Kaufleute. Und dadurch haben die einzelnen Kaufleute im Ergebnis ja einen geringeren Einkaufspreis, als sie hätten, wenn sie zum Produzenten gehen. Das heißt also, so ein Grundprinzip der Genossenschaft ist Selbsthilfe, schließen sich zusammen durch die Macht der vielen, haben sie quasi eine bessere Verhandlungsposition gegenüber, in dem Beispiel jetzt Produzenten. So funktioniert eine Genossenschaft im Grundfall, ja, können wir auch stundenlang drüber sprechen. Einfach, es gibt dieses Mitgliedergeschäft, es gibt diesen Geschäftsbetrieb und dadurch, dass die Genossenschaft den unterhält, in dem Fall ist es ja nichts anderes als quasi ein Zwischenhändler zu sein. Dadurch profitieren die einzelnen Mitglieder schon. Die brauchen keine Gewinnausschüttung mehr. Die haben ihren Gewinn dadurch, dass sie günstigere Einkaufskonditionen haben, weil sie von der Genossenschaft direkt kaufen. Das ist die Idee einer Genossenschaft grundsätzlich. Und dann, jetzt hole ich wahrscheinlich schon wieder aus, aber es ist quasi eine Genossenschaft seit 2006 auch zulässig, um die sozialen oder kulturellen Zwecke der Mitglieder zu fördern. Es können sich also auch Mitglieder zusammenschließen und gemeinsam ein Programmkino unterhalten. Also Programmkino, jetzt nicht der CineStar, wo ich jetzt den neuesten Marvel-Film schauen kann, sondern halt irgendwie was, einen französischen Originalfilm oder einen Stummfilm von damals, den es jetzt halt nicht mehr im Kino gibt, den ich aber auf einer großen Leinwand sehen möchte oder den ich vom Filmverleiher vielleicht gar nicht bekomme als Privatperson, als Einzelperson und da gemeinsam genießen möchte. Ja? Besseres Beispiel sind eigentlich Hallenbäder, die immer mehr pleite gehen, die kommunalen Hallenbäder, wo sich Bürger zusammenschließen und quasi dieses Hallenbad übernehmen und sagen, die Genossenschaft soll das Hallenbad betreiben und dadurch, dass ich da Mitglied bin und meinen Beitrag zahle, gibt es diese Möglichkeit, dass es das Hallenbad überhaupt gibt, ansonsten wäre das zugemacht worden. Ja, das heißt, damit fördere ich ja meinen sozialen Belang, letztendlich, weil ich gerne dieses Hallenbad möchte. Und das ist halt so, aber ich habe also auch einen sozialen Belang, den ich fördere, aber durch einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, nicht wie im Verein quasi nur durch Geselligkeit im Grundsatz, sondern durch diesen Geschäftsbetrieb gemeinsam. Und das ist so, das ist der Unterschied zwischen Verein und Genossenschaft.
Und wie wirkt sich das konkret in der Anbauvereinigung aus? Weil wir ja jetzt im Verein gesagt hatten, das funktioniert so, dass der Verein als Form sozusagen das Cannabis anbaut und dann an seine Mitglieder entweder verkauft oder das über die Mitgliedsbeiträge regelt. Wie funktioniert das dann in der Genossenschaft?
Das ist eine super nerdige, spannende Frage im Kern, wenn man mal darauf kommt. ob jetzt Verein oder Genossenschaft eigentlich die richtige Rechtsform für eine Anbauvereinigung ist. Und eigentlich, da bin ich aber geschädigt halt einfach durch mein Promotionsvorhaben, eigentlich würde ich sagen, die Genossenschaft ist die richtige Rechtsform, weil die letztendlich einen gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb haben zur Förderung der individuellen Interessen der Mitglieder. Ja? Und dann haben die dieses Mitgliedergeschäft. Auch in der Genossenschaft kannst du einen Mitgliedsbeitrag haben, um die Verwaltungskosten zu tragen zum Beispiel. Und dann aber im Mitgliedergeschäft quasi nur das bezahlen, was ich abnehme von der Genossenschaft. Ja? Und da funktioniert die Genossenschaft im Kern ja sowieso nach dem Selbstkostenprinzip, weil die im Mitgliedergeschäft keinen Gewinn machen wollen, sondern einfach nur diese Möglichkeit zur Verfügung stellen. Das heißt eigentlich, und das war damals, als das erste Cannabis, also als die ersten Entwürfe da waren, war ja nur der Verein vorgesehen. Da war ich auch einer derjenigen, die gesagt haben, ja, aber was ist denn eigentlich, ist das eine Genossenschaft? Warum denn nicht Genossenschaft? So, jetzt ist es aber so, und ich denke mal, dass deine nächsten Fragen dahin führen werden, dass Genossenschaft ein bisschen komplizierter ist, will ich jetzt nicht vorwegnehmen. Letztendlich hat aber der Gesetzgeber damit, dass er gesagt hat, so eine Anbauvereinigung kann auch ein Verein sein, letztendlich damit ja legalisiert, dass diese Anbauvereinigung, selbst wenn das ein wirtschaftlicher Zweck sein sollte im Kern, dass es trotzdem in der Rechtsform des eingetragenen Vereins zulässig ist. Ja, das heißt, da gab es auch bei der letzten Fachtagung bei Vereinsrechtstag auch ein bisschen Diskussion drüber. Letztendlich hat es der Gesetzgeber jetzt halt einfach so entschieden, ob das jetzt dogmatisch alles sauber ist, wage ich stark zu bezweifeln. Ist aber egal, es ist jetzt halt einfach so. Grundsätzlich Wahl zwischen Verein und Genossenschaft.
Okay, dann wollen wir in Anbetracht der Zeit mal ein paar praktische Fragen zur Genossenschaft noch klären. Und zwar haben wir ja besprochen, wie man einen Verein gründet. Unterscheidet sich die Gründung von einer Genossenschaft denn grundlegend von der vom Verein oder ist es im Grunde ähnlich?
Im Grunde ist es komplett unterschiedlich. Also erstmal für eine Genossenschaft reichen drei Mitglieder. Brauchen auch eine Satzung, Genossenschaftssatzung letztendlich. Ich will aber mal direkt auf den Punkt springen in Anbetracht der Zeit, der so gravierend unterschiedlich ist und weshalb im Ergebnis übrigens auch die Genossenschaft für 99,6% aller Anbauvereinigungen ausscheiden wird als Rechtsform. Eine Genossenschaft die ist ja auf den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet. Normalerweise, jetzt muss ich doch nochmal nerdig werden, normalerweise im Gesellschaftsrecht haben wir ja irgendwelche Sicherungsmechanismen für Gläubiger, ja. Entweder bei Personengesellschaften die unbegrenzte Haftung der Gesellschafter oder im Kapitalgesellschaftsrecht haben wir eben Mindeststammkapital. Ne? Bei der GmbH müssen 25.000 Euro jedenfalls mal da gewesen sein im Zeitpunkt der Gründung. Das sind ja alles Gläubiger-Sicherungsmechanismen. Das haben wir in der Genossenschaft grundsätzlich nicht. Wir haben kein Mindestkapital und die Haftung der Mitglieder lässt sich in der Satzung ausschließen. Also die Nachschlusspflicht in der Insolvenz. Dafür hat die Genossenschaft als einzige Rechtsform aber die Pflicht, dass jede Genossenschaft Mitglied in einem sogenannten genossenschaftlichen Prüfungsverband sein muss. Dieser Prüfungsverband schaut aus wirtschaftlicher Sicht auf die Genossenschaft, ob die sich wirtschaftlich trägt oder ob sie ein Risiko für den Rechtsverkehr darstellt. Das heißt, das ist so ein bisschen wie eine verpflichtende Wirtschaftsprüfung letztendlich. Gibt es auch Größenunterschiede, egal. Und die stehen letztendlich dafür ein, quasi die Gläubiger zu schützen. Weil wenn die sagen, irgendwie das Ding ist dauerdefizitär, dann gibt es halt da irgendwann mal eine Meldung ans Genossenschaftsregister oder wie auch immer, jedenfalls ein negatives Prüfungszertifikat, Testat. Und dieser Prüfungsverband, der ist schon bei der Gründung mit drin. Das heißt, um eine Genossenschaft gründen zu können, brauche ich die sogenannte Gründungsprüfung durch den Prüfungsverband, wo schon geprüft wird, ob das wirtschaftlich tragfähig ist. Und daraus kann sich übrigens in der Praxis sehr oft auch doch ein Mindestkapitalerfordernis ergeben, weil der Prüfungsverband sagt, ihr braucht aber definitiv so und so viel Kapital da drin. Ist ein bisschen jetzt genossenschaftsrechtsspezifisch. Aber das ist der Unterschied, dieser Prüfungsverband, der kostet natürlich auch ein bisschen Geld. Der verkompliziert die ganze Sache aber. Und das ist für mich aus meiner Sicht eigentlich letztendlich das Ausschlusskriterium in der Praxis, warum die Anbauvereinigung, so gern ich auch Genossenschaften dazu gründen würde, weil ich einfach Genossenschaften so sehr liebe, aber ich glaube, das ist einfach der Punkt, weshalb diese Rechtsform für Anbauvereinigungen ausscheiden wird in der Wahl.
Also gerade nochmal konkret nachgefragt, wenn ich einen Verein gründe als Anbauvereinigung, dann kann ich das erstmal relativ in Anführungszeichen planlos machen. Also wir können uns erstmal zusammensetzen, überlegen, was wollen wir eigentlich und ob sich das am Ende irgendwie wirtschaftlich trägt, ist dann zweitrangig, beziehungsweise für uns nicht zweitrangig, aber für die Gründung zweitrangig. Während bei einer Genossenschaft muss ich mich direkt mit einer Art Businessplan hinsetzen und auch überlegen, ist das, was ich mir hier ausgedacht habe, wirtschaftlich tragfähig, und das wird dann von diesem Prüfungsverband geprüft.
Richtig, Businessplan ist genau der richtige Punkt. Man braucht da so eine Umsatzplanung, Liquiditäts- und Rentabilitätsplanung für die nächsten 5 Jahre und so. Richtig. Also im Verein grundsätzlich ja, kann ich ein bisschen planlos herangehen. Jetzt bei diesen Anbauvereinigungen speziell ist natürlich schon, dass ich diese ganzen satzungsmäßigen Anforderungen für die Erlaubnis erfüllen muss. Und das Gesetz sieht für die Erlaubnis ja auch vor, dass ich so ein Sicherheitskonzept habe, dass ich da 100 Meter von einem Kindergarten weg sein muss und so weiter. Das heißt, das ist ganz so planlos und einfach wie einen normalen Verein wird es nicht funktionieren aufgrund dieser Erlaubnispflicht. Aber ansonsten hast du recht, Verein ist die einfachste Rechtsform, mit der man starten kann, die günstigste Rechtsform, mit der man starten kann, solange man eben nicht wirtschaftlich tätig werden will.
Okay, sehr schön. Ja, du hast uns ein, zwei Fragen schon vorweggenommen, aber das ist gar kein Problem. Wir hatten nämlich auch überlegt, dich zu fragen, was wäre denn dein Favorit für die Gründung? Und da hast du ja gerade schon gesagt, im Herzen die Genossenschaft, aber tatsächlich dann wohl doch eher der Verein. Habe ich das so richtig verstanden?
Ja, genau, im Herzen die Genossenschaft, aber der Verein ist einfach praktikabler.
Und dann möchten wir dir gerade nochmal die Möglichkeit geben, uns 3 Legal Hacks mitzugeben. Und zwar sind Legal Hacks so 3 Dinge, die du den Hörern in Bezug auf unser Thema mitgeben willst. Vielleicht Mythen, die du ganz oft schon gehört hast, Fragen, die dir immer wieder gestellt werden oder einfach Dinge, die dich total nerven in der öffentlichen Darstellung. Also feuerfrei für dich.
Also grundsätzlich gibt es im Vereinsrecht wahnsinnig viele falsche Fakten und Mythen. Ich hatte auch mal so eine Reihe auf LinkedIn gestartet, wo ich immer so einen Mythenmittwoch quasi mal was rausgehauen habe. Das ist ein bisschen eingeschlafen, es kommt wieder bei Interesse, versprochen. Also wenn jetzt die Followerzahlen nach dem Podcast hochschießen, dann reaktiviere ich das wieder. Also definitiv ein Mythos ist irgendwie, dass die Gemeinnützigkeit ein Selbstläufer ist neben dem Vereinsrecht, ja, dass das schon irgendwie so hinhaut, und alle anderen machen es ja auch ganz einfach. Muss man klar sagen, kommt immer darauf an, was man als Verein macht. Ja. Gemeinnützigkeitsrecht sollte man nicht unterschätzen, definitiv, aber das hat jetzt wieder mit der Anbauvereinigung nichts zu tun. Ansonsten, ich würde es nicht unterschätzen, wie viel Aufwand es macht, eine ordentliche Satzung zu erstellen, unabhängig jetzt, ob Anbauvereinigung oder nicht. Es gibt sehr viele Vereine, die nehmen irgendeine Mustersatzung und starten damit einfach mal. Ist legitim, weil es weniger kostet. Und die werden aber ziemlich schnell merken, wenn es die ersten Streitigkeiten gibt oder Unsicherheiten in der Mitgliederversammlung, dass man vielleicht doch ein bisschen mehr regeln sollte. Ja, auch was die Macht des Vorstands angeht. Es gibt immer so Vereine und Verbände, die sind eher eher monarchistisch unterwegs, ja, mit dem Alleinherrscher, der dann noch seinen Nachfolger bestimmen will und so. Also da sollte man wirklich nicht unterschätzen, dass so eine Satzung auch Arbeit machen kann. Generell die Aufbau- und Ablauforganisation. Ein Mythos oder ein Legal Hack ist definitiv, egal um was es geht, ob Anbauvereinigung oder nicht, bei der Rechtsformwahl die Genossenschaft nicht zu vernachlässigen. Ja. Da kommen wir jetzt kurz ab vom Thema, aber auch wenn es so um Unternehmensnachfolgeplanung geht oder sowas, die Genossenschaft hat immer keiner auf dem Schirm, und da gibt es so ganz tolle Entwicklungen einfach, wo Unternehmensinhaber sagen, ey, die Nachfolge sollen einfach die Mitarbeiter antreten, die gründen dann eine Genossenschaft dafür, tragen sich selbst, und Genossenschaften generell sind immer mehr im Kommen, ja, da kann man ja selbst mal viele Praxisbeispiele auch auf YouTube bei Geno Digital Jetzt heißt die Initiative, die wollten das Genossenschaftsrecht digitalisieren. Da geht es um Dorfläden, da geht es um solidarische Landwirtschaft. Genau deswegen hatte ich übrigens immer gedacht, ja, Anbauvereinigung, natürlich ist das sowas wie Landwirtschaft solidarisch und deswegen eine Genossenschaft, solidarische Landwirtschaft. Ganz tolle Sachen, also diese Genossenschaft wirklich im Kommen, die nicht unterschätzen, einfach. Und ansonsten natürlich Legal Hack in der Ausbildung, im Studium, um zum Legal Nerd Moment zu kommen, ist, man muss halt aus diesem Schubladendenken rauskommen. Man muss halt mal was machen, was jetzt nicht nur im Studienplan drinsteht. Und da ist das Engagement in der studentischen Organisation oder generell in einem Verein, glaube ich, Gold wert, weil man da einfach diese Querschnitte hat und da auf einmal das anwenden kann, tatsächlich in der Praxis, was man so lernt. Da merkt, was ist denn im echten Leben, ob die Leute denn verstehen, was da drin steht im Gesetz, wie man es denen verständlich macht. Das heißt, für die persönliche Reifung definitive Empfehlung und auch einfach für diese juristische Fachkenntnis, weil man wirklich das mal in der Praxis angewendet hat und ganz andere, davon lebt ja unser Gehirn, ganz andere Verknüpfungen herstellen kann. Also Legal Nerd Hack, definitiv nicht nur am Schreibtisch sitzen und das alles büffeln und am Ende 15 Punkte überall schreiben, das bringt euch nichts in der Praxis.
Ja, das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Das kann ich aus persönlicher Erfahrung auch unterschreiben, weil in der Praxis wollen die Leute meistens keine lange Abhandlung über Rechtsprobleme, sondern eigentlich nur ein Ja oder Nein. Und wenn man in der Lage ist, das zu geben, dann hat man, glaube ich, schon viel aus dem Studium mitgenommen, was andere nicht mitgenommen haben. Aber ich würde das letzte Wort für unseren Podcast dann mal der Sue übergeben.
Ja, vielen Dank. Sehr, sehr spannend. Alexander, du hast uns heute auf jeden Fall eine große neue Welt gezeigt. Die Welt der Vereine, Genossenschaften, Anbauvereinigungen. Also wir haben tatsächlich super viel gelernt. Ich hoffe, dass auch unsere Zuhörer was mitnehmen konnten aus der Folge. Und wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei dir, möchten natürlich immer noch auf die Shownotes verweisen. Das heißt, wir haben ganz viele Artikel für euch zum Thema Cannabisgesetz, Legalisierung, was wird eigentlich legalisiert, was ist vielleicht immer noch illegal, Strafbarkeit. Wir haben aber tatsächlich auch noch ein Interview mit Alexander auf unserer Plattform. Das heißt, da könnt ihr euch noch ein bisschen reinlesen, wenn das jetzt mündlich alles sehr viel war. Wir haben auch noch ein Interview, da könnt ihr euch schriftlich so ein bisschen reinlesen. Und wir bedanken uns ganz herzlich bei dir, Alexander. Und das letzte Wort möchte ich gerne dir übergeben. Also, Feuer frei.
Ja, vielen Dank euch beiden. Erstmal hat Spaß gemacht. Ja, vielen Dank auch für die Plattform. Also ich finde es einfach wahnsinnig spannend, jetzt mal über mein Thema gesprochen haben zu können. Und das vielleicht auch, ich weiß nicht, wer die Zuhörergruppe sind, das sind ja auch sehr viele Studenten, einfach mal für eher exotische Gebiete wie das Vereinsrecht, die aber doch sehr praxisnah sind und schon im Studium sehr gut erlebbar sind, werben. Es lohnt sich auch aus rechtssystematischen Gründen da mal reinzuschnuppern. Vielen Dank euch, hat Spaß gemacht.